Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Expertinnen. Ja, und heute sage ich ganz herzlich willkommen bei Redselig, lieber Armin Rösel. Armin, wir sprechen heute mit dir über das Thema Depression, deine Arbeit bei und für die Deutsche Depressionsliga, über das Thema Depression, deine eigenen Erfahrungen, Entstigmatisierung, gerade auch in den sozialen Medien. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich auch.
Lieber Armin, damit wir dich erstmal noch ein bisschen vorstellen können, du warst Vorsitzender der Deutschen Depressionsliga und das eine ganze Zeit, damit verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Du bist Journalist und hattest im Jahr 2010 selbst eine schwere depressive Episode und auch im vergangenen Jahr nochmal eine wirklich schwierige Krise. Seit 2015 engagierst du dich öffentlich für das Thema Depression. Aber du bist und machst noch viel, viel mehr. Das sehe ich immer, wenn ich so verfolge, was du tust in den sozialen Medien. Ich sehe das manchmal im Status. Du berichtest über Konzerte, du unterstützt eine Schule in Ghana, du bist als Nikolaus unterwegs, du hast jetzt sogar, arbeitest an einem Buch. Da gibt es so viel zu erzählen. Ich hoffe, uns reicht die Zeit, ohne dass wir diesen Podcast sprengen.
Dann machen wir einfach einen zweiten.
Das ist eine gute Idee, das können wir machen, das können wir machen. Magst du noch was, bevor wir so ein bisschen einsteigen? Ich würde mit der Arbeit bei der Deutschen Depressionsliga einsteigen wollen. Hast du vorher noch was du zu dir sagen möchtest?
Nun, die ganz normalen Daten und Fakten. Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder, wohne in der Nähe von München und bin schon immer aktiv und engagiert für die gute Sache. Das ging schon los als Schülersprecher, wo ich verschiedene Projekte und Arbeitskreise durchgeführt habe.
Super, vielen Dank für die Rahmendaten. Die sind für mich so selbstverständlich, dass ich die in der Tat, dass sie hier ein bisschen nach hinten gefallen sind. Wir starten mal, wie gesagt, mit der Deutschen Depressionsliga. Was macht die Arbeit der DDL aus? Was sind die Ziele und was hast du ganz konkret gemacht?
Also der Vorstand und die meisten der Mitglieder sind alle selbst betroffen und Betroffene oder auch Angehörige von Depression. Und wir setzen uns dafür ein, dass das Thema Depression in der Gesellschaft und in der Politik ein großes Gewicht hat, dass es nicht in der dunklen Ecke verstaubt, sondern dass es eben Informationen darüber gibt, dass Depression eine schwere Erkrankung ist und nicht einfach ein ich habe heute keine Lust. Das ist unsere Arbeit, Anti-Stigma-Arbeit und wir setzen uns für Betroffene ein. Zum Beispiel habe ich vor 2-3 Jahren eine Petition gestartet mit dem Hashtag 22 Wochen warten. Diese Petition hat innerhalb kürzester Zeit über 100.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner gehabt und die habe ich im Bundestag dann eingereicht und die wurde auch angenommen, um eine Verbesserung bzw. eine Verkürzung von Wartezeiten auf Psychotherapieplätze zu erreichen.
Vielleicht erklären wir den Hörerinnen und Hörern mal, was Hashtag 22 Wochen, damit ist gemeint, dass man im Durchschnitt bis zu 22 Wochen wartet auf einen Therapieplatz. Ne?
Genau.
Was ich so wahrnehme ist, also ich kann mich gut an die Petition erinnern, da haben wir natürlich auch aktiv mitgemacht. Also was ich so wahrnehme, ist, dass die Arbeit der DDL unheimlich an Fahrt gewonnen hat, so in den letzten 5 Jahren. Das ist so meine Wahrnehmung. Ne? Es gibt ja viele Verbände, wo sich auch Betroffene zusammentun und was machen. Und das ist auch ja in der Regel immer sehr, sehr sinnvoll. Aber dass das so wahrnehmbar geworden ist, da gab es ja auch noch ein paar andere Kampagnen, die wirklich sehr sichtbar waren. Was ist denn da passiert, dass das so deutlich in den Fokus geraten ist?
Als ich vor ungefähr 10 Jahren auf der Suche war nach einer Betroffenenorganisation, nach meiner schweren depressiven Phase, bin ich nur durch Zufall auf die Depressionsliga im Internet gestoßen und habe gedacht, das ist ja toll, dass es so eine Organisation gibt, aber wieso habe ich die noch nie irgendwo gesehen? Und dann habe ich mir die Webseite angeschaut, mir die Pressemitteilungen angeschaut und als Journalist wusste ich dann, an was es liegt. Es fehlte an Öffentlichkeitsarbeit. Und dann habe ich bei meinem Mitgliedsantrag in das Fach Verschiedenes und Anmerkungen geschrieben, dass ich Journalist bin und dass ich gerne unterstütze bei der Pressearbeit. Ja, und so kam es dann auch. Ich erhielt dann eine E-Mail vom damaligen Vorsitzenden, der mich einlud, über die Öffentlichkeitsarbeit mal im Vorstand zu sprechen. Und hast du nicht gesehen, war ich dann der Öffentlichkeitsarbeiter und wurde dann auch Teil des Vorstandes. Und als ich begonnen habe, dann vor circa 8 Jahren im Vorstand zu arbeiten, hatte die DDL noch weit unter 1000 Mitglieder und Follower und Followerinnen auf Facebook und Instagram nur ein paar hundert. Und dann habe ich eben die Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen gepusht und jetzt sind wir weit über 2000 Mitglieder und haben auf Instagram und Facebook und auch auf LinkedIn zum Teil tausende Followerinnen und Follower, sodass unsere Arbeit sichtbar gemacht wird. Und ich habe dann auch die Pressemitteilungen entsprechend anders geschrieben, als es zuvor der Fall war. Und auch die wurden dann in der Medienlandschaft besser aufgenommen. Und das sind die verschiedenen Teile und Punkte, dass die DWL stärker wahrgenommen wird. Und das freut mich sehr. Und ja, so sind wir also so bekannt und groß geworden. Zum einen und zum anderen natürlich durch unseren prominenten Schirmherrn, den Thorsten Sträter. Den konnte ich gewinnen. Es ging relativ einfach, also für mich auch einfach. Ich habe ihn angefragt und er hat ziemlich schnell zugesagt. Und der Thorsten Sträter ist natürlich ein großes Zugpferd, das uns auch in die Öffentlichkeit bringt.
Ich denke, das ist ja sowieso so, dass wir sehr davon profitieren, von prominenten Politikern, Sportlern, die bereit sind, auch einfach über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen. Ne? Das macht es sehr viel nahbarer und der Thorsten Sträter ist natürlich zudem noch jemand, der ja mit sehr viel Sinn und Verstand, aber eben auch dann immer wieder mit einer guten Prise Humor auf das Thema guckt, also so die da den richtigen Weg findet. Also insofern habt ihr da, glaube ich, ein ganz tolles Zugpferd mit an Bord. Und du hast das sehr schön erklärt, wie das gegangen ist. Was denkst du denn, was das, also ich nehme wahr, dass ich insgesamt in den 10 bis 15 Jahren, in denen ich diese Arbeit jetzt mache, wirklich auch was verändert hat. Nimmst du das auch so wahr?
Ja, absolut. Als ich meine erste depressive Phase hatte, da war Depression noch tatsächlich in der stigmatisierten Ecke. Und da war es zwar, ich nenne es mal so, schick, über ein Burnout zu reden, weil Burnout, das waren diejenigen, die viel gearbeitet und geleistet haben. Und Depression war so die Meinung, das sind die, die einfach faul sind und keine Lust haben. Und da hat sich in den vergangenen Jahren schon einiges geändert. Die Depression wird als Erkrankung wahrgenommen, als schwere Erkrankung wahrgenommen. Und es ist jetzt kein Stigma mehr, dass man über die Depression spricht und auch, dass man selbst über seine eigene Erkrankung spricht. Das gilt natürlich nicht ganz für den Arbeitssektor. Ich kenne viele Beispiele, bei denen die betroffenen Personen sich nicht trauen, es dem Arbeitgeber zu sagen. Da muss noch ein bisschen ein dickes Brett gebohrt werden, dass es auch bei jedem Arbeitgeber ankommt, dass eine Depression, wie gesagt, eine schwere Erkrankung ist.
Das sehe ich genauso. Also ich glaube, dass sich in der Arbeitswelt auch so ein bisschen was getan hat, aber es ist genau wie du sagst, es ist sehr von Fall zu Fall. Es gibt Arbeitgeber, die sind sehr offen und es gibt welche, da haben wir das Gefühl, wir sind da, wo wir bei anderen vor 20 Jahren waren.
Ja.
Das ist Genau, also wir nehmen das, wir haben zum Beispiel diese MHFA-Kurse, die wir anbieten. Da gibt es Firmen wie Ford, die leisten sich da jedes Jahr so viele Schulungen, einfach um ganz viel Bewusstsein in die Belegschaft zu bringen und um da viel Psychoedukation und Wissen zu schulen. Aber es gibt natürlich andere, da passiert sehr, sehr wenig. Da gebe ich dir absolut recht. Und da ist auch, glaube ich, einfach die Angst der Betroffenen noch am größten, dass sie sich schaden könnten, wenn sie dann in so einem Unternehmen öffentlich darüber sprechen.
Ja, wir hatten in den vergangenen Jahren viele Arbeitgeberseminare durchgeführt, um Führungskräfte und Betriebsräte und Personalverantwortliche aufzuklären über das Thema Depression. Mhm. Und wie und was sie tun können und sollten, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin auf die Chefetage zukommt und sagt, ich muss mich leider rausnehmen, ich habe eine Depression. Also da haben wir auch viel Aufklärungsarbeit geleistet, sowohl bei großen Firmen als auch bei Behörden und Institutionen wie Polizei und Bundeswehr. Da hatten wir auch Arbeitgeberseminare durchgeführt. Also wie gesagt, es ist ein langer Weg, aber die Resonanz zeigt uns, dass wir auf dem guten Weg sind.
Ja, das nehme ich absolut genauso wahr. Wenn ich jetzt als Betroffener oder auch als Angehöriger bei der DDL auf die Website gehe, was ist denn was an Unterstützung, was finde ich da? Was erwartet mich, was hilft mir? Wie habt ihr das gestaltet?
Also wir haben zunächst Informationen über die Erkrankung selbst natürlich auf der Homepage und wir stellen verschiedene Projekte vor, die wir durchgeführt haben oder durchführen. Und wir haben natürlich den Mitgliedsantrag auf unserer Webseite, denn für unsere Mitglieder bieten wir gesondert verschiedene Aktionen und Projekte an, wie Achtsamkeitskurs oder großformatiges Malen. Davon profitieren unsere Mitglieder. Wir bieten auch virtuelle Treffen an, wo sich Mitglieder austauschen können und über ihre Erfahrungen sprechen können.
Ist das denn deutschlandweit oder ist das auch auf den Raum München begrenzt?
Nee, das ist deutschlandweit. Ich bin nur zufälligerweise in der Nähe von München. Die Vorstandsmitglieder kommen aus ganz Deutschland. Also wir sind ein bundesweiter aktiver Verein.
Nur damit unsere Hörerinnen und Hörer da auch informiert sind. Wir nehmen auf jeden Fall die DDL in die Shownotes, sodass jeder das auch gut finden kann und dann auf der Website auch mal gucken kann. Ich würde jetzt gern noch ein bisschen persönlicher werden und einfach auch mal mit dir darüber sprechen. Du hast es ja gesagt, du hattest selber eine schwere depressive Krise, zwei schon eigentlich. Und wenn für dich in Ordnung, würde ich gerne mal hören, wie das für dich war. Hast du das vorher erkannt? Was sind die ersten Schritte dann? Was hast du getan, um einfach für dich dann zu sorgen? Wie ist das gewesen?
Als ich vor 15 Jahren die erste schwere Episode hatte, wusste ich über Depression so gut wie gar nichts. Und ich hatte Angst- und Panikattacken, Anfälle im Supermarkt. Das war der erste Anfall, in Anführungszeichen. Ich stand zwischen den Regalen und plötzlich konnte ich nicht mehr. Also ich stand da und wusste nicht mehr, was ich einkaufen wollte, fühlte mich unfähig, überhaupt einzukaufen, bekam Schweißausbruch und Herzrasen und musste so schnell wie möglich aus dem Supermarkt raus. Und dann passierte das noch zwei, dreimal bei anderen Situationen, sodass ich dann zum Arzt gegangen bin und erstmal organisch alles abklären ließ, weil ich dachte, ich habe einen Hirntumor oder irgendwie was mein Hirn zerstört. Aber sämtliche organische Untersuchungen waren gut, da kam nichts dabei raus und ein Arzt hat dann mit mir der ist näher auf mich eingegangen und hat dann mich in einen Raum geführt, wo er eine Kassette damals noch abspielen ließ zum Thema Angst. Und plötzlich musste ich weinen wie ein kleines Kind. Also ich heulte wirklich fast 1-2 Minuten lang. Und dann merkte der Arzt, ja, da stimmt was mit der Psyche nicht. Und hat mich dann zu einem Psychiater geschickt. Und der hat relativ schnell herausgefunden, dass ich an Depression leide und Angst- und Panikattacken noch dazu habe. Und dann wurde das zunächst ambulant behandelt, aber dann nach einem Jahr ungefähr geriet ich nochmal durch Stress in der Arbeit, durch Stress beim Hausbau und durch meine ehrenamtlichen Aktivitäten in einen Strudel. Mir wurde einfach alles zu viel und ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr eine E-Mail schreiben oder eine E-Mail beantworten. Ich war zu nichts mehr fähig, wollte nur noch im Bett bleiben. Und dann sagte mein ambulanter Psychiater, also ich muss in die Klinik gehen. Wenn ich nicht freiwillig gehe, dann weist er mich ein, weil so geht es nicht mehr weiter, so komme ich nicht mehr heraus. Ja, und dann bin ich in die Klinik gegangen und ich bin von der Generation, die Einer flog über das Kuckucksnest, noch gut kennen, sowohl als Buch als auch als Film mit Jack Nicholson. Der spielt ja in einer psychiatrischen Klinik. Und ich hatte Riesenangst, dass ich fixiert werde, dass ich Medikamente bekomme gegen meinen Willen und so weiter. Aber ich konnte nicht aus. Ich bin freiwillig hineingegangen und war dann erstaunt und erleichtert, wie einem da geholfen wird mit verschiedenen therapeutischen Ansätzen. Und dass ich jemals wieder herauskomme, hätte ich damals, als ich hineingegangen bin, nie gedacht. Ja, ich dachte, ich muss für immer jetzt in der Klinik bleiben. Mhm. Nee, aber ich kam so wie vor der Depression wieder heraus. Und es war ein total schönes und erleichterndes Gefühl. Ja, das war eben vor 15 Jahren. Und
wie lange warst du in der Klinik?
Ich war damals 6 Wochen in der Klinik. Und dann ging es 15 Jahre gut. Ich hatte immer noch ab und zu ambulante Gespräche, bis vergangenes Jahr es mich wieder erwischte. Es war viel Stress in der Arbeit, auch wieder viel zu tun in meinen Ehrenämtern und natürlich Familie habe ich ja auch noch. Und da wurde es mir plötzlich auch wieder zu viel. Und ich dachte eigentlich, ich hätte es überwunden. Aber ich hatte dann genau die gleichen Gefühle und Gedanken wie damals vor 15 Jahren, bis hin zu Suizidgedanken. Also vor 15 Jahren hatte ich einen Suizidversuch. Und vergangenes Jahr musste ich in die geschlossene Abteilung zunächst, weil ich so stark suizidgefährdet war. Und ja, also das war für mich ein absoluter Tiefpunkt und ich hatte wieder die gleichen Gedanken, ich komme nicht heraus, ich werde es nie wieder schaffen. Und es ging dann tatsächlich über 10 Monate, bis ich wieder in Anführungszeichen normal war und wieder klar denken konnte und wieder zurück ins Leben gefunden habe.
Wie geht's dir jetzt? Fühlst du dich jetzt so den täglichen Anforderungen gut gewachsen?
Ja, geht mir gut. Und ich hätte vor 8 Monaten diesen Podcast mit dir nie aufnehmen können. Aber jetzt bin ich wieder zurück und es freut mich sehr, dass ich auch mit dir sprechen kann und ich weiterhin ja, engagiert sein kann, sowohl in meinem Beruf als auch ehrenamtlich und in der Familie natürlich.
Ich freue mich da auch sehr drüber, denn wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger und unsere Wege begegnen sich da oder kreuzen sich da ja immer mal wieder. Wie war das denn, wenn ich da nochmal nachfragen darf, hat dir, als diese zweite schwere depressive Episode kam, hast du da auch davon profitiert irgendwie, dass du bei der ersten wusstest, das hat geholfen? War das auch dabei oder ist es dann eigentlich auch weg? Und denn du wusstest ja, ich habe das schon mal geschafft und eigentlich hat mir das dann für 15 Jahre so lange so gut geholfen.
ich war so am Boden zerstört, dass ich zwar an die Episode vor 15 Jahren zurückdenken konnte, aber ich nicht glauben konnte, dass es jetzt beim zweiten Mal nochmal klappen wird. Ich dachte, jetzt ist es tatsächlich vorbei. Und es spricht für sich, dass ich beim ersten Mal lediglich 6 Wochen in der Klinik war und beim zweiten Mal 10 Monate. Also ich kam aus diesem dunklen Loch einfach nicht raus.
Umso schöner, dass wir jetzt miteinander sprechen. Das freut mich total.
Ja.
Und das wünsche ich dir auch, dass das so bleibt und dass du dich weiter so in diesen ganzen Projekten engagierst. Vielleicht, bevor wir das Thema Depression abschließen, magst du mal was sagen, so aus deiner Sicht als Betroffener, für andere Betroffene, vielleicht auch für Angehörige. Was ist so, was ist hilfreich? Was hat dir in schwierigen Zeiten Kraft gegeben, jetzt vielleicht mal außerhalb der Hilfe durch die Klinik? Was ist, sind so Folgen von Selbstfürsorge, die du etabliert hast? Was kannst du weitergeben an Tipps oder an Ideen?
Nicht aufgeben, auch wenn es noch so schwer fällt, auch wenn es ausweglos scheint. Nicht aufgeben, in der Früh aufstehen, auch wenn es unglaublich schwer fällt. Aufstehen, vielleicht einen Spaziergang machen, sich bewegen, aktiv sein. Ich weiß, das ist in der schweren Phase eigentlich nicht möglich, aber gebt nicht auf. Das Leben ist zu schön, um das so aufgeben zu wollen. Nehmt euch selbst wahr und nehmt euch Zeit für euch. Es kann täglich sein, eine Meditation, das kann in der Arbeit mal eine Viertelstunde ein Spaziergang um den Block sein, das kann ein nettes Gespräch am Kaffeeautomaten sein. Also jeder Mensch ist ein Mensch und keine Nummer und deshalb, ja, gebt nicht auf und wenn euch was zu viel ist, dann habt auch den Mut, Nein zu sagen und zu sagen, das kann ich jetzt nicht machen. Das musste ich auch lernen, dass ich bei meinen Ehrenämtern etwas weniger mache und mich zurücknehme. Denn ein Beispiel, das in der Klinik oft genannt wurde, ist das Beispiel vom Fliegen im Flugzeug, wenn die Flugbegleiterin und Flugbegleiter erklären, wie das mit der Sauerstoffmaske funktioniert. Da heißt es, erst die Sauerstoffmaske selbst aufsetzen und dann den anderen helfen. Nur dann kann man auch anderen helfen. Also setzt die Maske erst selbst auf und habt kein schlechtes Gewissen dabei. Und für Angehörige ist es natürlich unglaublich, eine unglaublich schwere Zeit auch, war es auch für meine Frau, aber sie gab mir auch den Rückhalt. Sie hat mir immer wieder versichert, ich habe alle Zeit der Welt, sie versucht das irgendwie zu wuppen, wie gesagt, mit 3 Kindern, die jetzt zwar schon älter sind, aber trotzdem war es eine schwere Zeit auch für sie. Und das habe ich zu ihr gesagt, immer wieder, sie soll auch auf sich selbst achten. Sie soll auch mal Pause machen und ja, etwas Abstand auch gewinnen zu mir, sodass ich sagte, ich will nicht, dass du dir das antust, in Anführungszeichen, und mich regelmäßig besuchst, sondern konzentrier du dich auf dich und die Familie und auf deinen Beruf. Und so hat es dann auch geklappt, weil Angehörige laufen auch Gefahr, dass sie selbst dann in eine Depression rutschen, wenn es ihnen zu viel wird.
Das ist ein guter Hinweis. Also da, das ist was wir auch immer wieder mitbekommen, erleben, dass es total wichtig ist, dass auch die Angehörigen auf sich achten. Denn da gilt ja das Gleiche, was du eben aus dem Flugzeug erzählt hast. Auch die müssen auf sich achten, damit sie dann für die, die erkrankt sind, auch da sein können, ne, im richtigen Maß. Und damit es nicht hinterher 2 Erkrankte gibt, sozusagen.
Genau.
Ich würde gerne noch mal mit dir sprechen über das ganze Thema Gesellschaft, Politik, Wahrnehmung der Depression in der Gesellschaft, Entstigmatisierung. Also ihr setzt euch dafür ja sehr ein. Was würdest du dir noch wünschen? Also wir haben ja beide festgestellt, da ist viel passiert in den letzten Jahren. Und ich glaube, wir haben noch eine Menge Luft nach oben, aber es ist wirklich spürbar, dass da was passiert ist. Was wäre so, wenn du jetzt sagen könntest, so in 5 Jahren oder in 10 Jahren, dann sollten wir da und da sein und das wäre mein Ziel. So sollte die Gesellschaft eigentlich aussehen im Umgang mit Depressionen oder depressiv erkrankten Menschen.
Also jeder an Depression Erkrankte muss sich nicht mehr schämen, das auch zu artikulieren. Egal ob im eigenen häuslichen Umfeld oder am Stammtisch oder im Verein oder und vor allem auch beim Arbeitgeber. Das wäre toll, wenn es mit der Depression so weit kommen würde wie mit einem Beinbruch oder einem Herzinfarkt. Ich will jetzt nicht die Krankheiten vergleichen, aber da, wenn man einen Herzinfarkt hat oder sich das Bein gebrochen hat, da hat jeder Verständnis. Und Depression ist eben, wie schon erwähnt, eine sehr schwere Erkrankung. Über die zu sprechen, sollte normal sein. Genau. Und das wäre ein Wunsch. Und der zweite Wunsch ist, dass jeder, der eine Therapie benötigt oder zumindest mal ein Erstgespräch und Zweitgespräch, dass er nicht ewig warten muss und eine Liste an Psychologen und Psychiatern und Psychotherapeuten abtelefonieren muss, um vielleicht irgendwo einen Platz zu ergattern. Gerade auf dem Land ist es ja auch schwierig, sondern es muss schnelle Hilfe geben. Da zählt wirklich jeder Tag. Und wenn man in der Depression drin steckt, hat man auch die Kraft nicht so, sich einen Platz zu suchen. Also wenn da es noch möglich wäre, dass mehr Unterstützung von außen geboten wird, dann wäre das Thema Depression so wichtig in der Gesellschaft angekommen.
Mhm. Verbindest du das oder verbindet das die DDL mit konkreten politischen Forderungen? Also so wie damals in der Petition, gibt es da eine konkrete Forderung, die ihr da aufstellen würdet an die Politik?
Ja, also das Kassensystem müsste geändert werden. Es sollte, das ist ein ganz großes Brett, ich weiß, aber es sollte keine Unterscheidung mehr geben zwischen privat versichert und gesetzlich versichert. Jeder Mensch ist gleich und deswegen sollte auch jeder Mensch gleich behandelt werden. Und die Struktur der Kassensitze, die müsste mal reformiert werden. Die ist noch auf dem Stand von, glaube ich, 1998 oder 1999. Und da ist der Bedarf doch viel höher als damals. Und da muss die Politik auch noch mal ran.
Ich denke, was auch noch helfen würde, ist, dass parallel man einfach anfängt, auch früh in den Schulen Aufklärungsarbeit zu betreiben, ne? Ja. Dass einfach die Stigmatisierung gar nicht auf irgendeinen Boden fallen kann. Und das ist im Prinzip schon so zur Schulausbildung gehört, wie was tue ich für mich, wenn es mir nicht gut geht? Also so eine Selbstbefähigung da zu lernen, das fände ich noch sehr hilfreich, weil wir damit vielleicht auch Menschen in eine Lage bringen, sich selbst zu helfen und nicht alles immer irgendwann therapeutisch oder therapeutischen Bedarf hat. Ne? Das wäre eigentlich sehr wünschenswert.
Absolut. Die beste Depression ist ja die, die gar nicht ausbricht.
Genau.
Genau, da bin ich ganz bei dir, dass man in den Schulen schon damit anfangen soll, über das Thema zu sprechen, über das Thema Achtsamkeit zu sprechen und was tut mir gut zu sprechen. das wäre wichtig.
Ja, vielleicht auch über das ganze Thema Gesundheit. Ja, ne? Also wir lernen genau. Ja heute Mathe, Wirtschaft, Chemie und so, wo ich dann manchmal denke, ja, alles gut, aber so ein paar Basics auch einfach so für Lebenstauglichkeit. Und da gehört für mich Gesundheit total dazu, weil die habe ich nur selber einmal und dafür bin ich verantwortlich, sie so zu erhalten. Ne? Das wäre eigentlich eine schöne Idee. Hoffen wir mal, dass diese Wünsche ein Stück in Erfüllung gehen und dass wir uns weiter in diese Richtung bewegen, in der wir im Moment sind und dass du weiter da so aktiv bleibst und bist. Und ja, deshalb noch ein paar von deinen ganz tollen, vielseitigen, vielfältigen persönlichen Projekten. Jetzt hast du mir just erzählt, dass du an einem Buch dran bist. Magst du uns verraten, über was du schreibst?
Ich habe es schon geschrieben.
Du hast es schon
geschrieben? Ich habe es schon geschrieben, genau. Und es ist auch schon erhältlich. Also im Januar, wenn der Podcast erscheint, ist es schon auf dem Markt, denn im Herbst 2025 wird es veröffentlicht, beziehungsweise ist es veröffentlicht worden. Mhm. Ja, ich schreibe über mein Leben als Mensch, als Journalist, als Nikolaus, als Engagierter für die DDL, als selbst von Depression betroffener Mensch. Ich schreibe über meine Patenkinder in Ghana und die Aktionen, die ich mache, um Spenden zu generieren. Ja, ich schreibe über meine Zeit als Schülersprecher, was ich da für Aktionen und Projekte schon gemacht habe. Und dieses Buch soll Mut geben, auch mal selbst Gutes zu tun. Es ist ziemlich einfach, was Gutes zu tun. Man muss sich nur trauen. Und ich bin schon seit der Schulzeit aktiv und engagiert in allen möglichen Bereichen und vor allem im sozialen Bereich, um anderen eben Gutes zu tun. Das mache ich gerne.
Aber wie gesagt, manchmal wird es auch zu viel. Das haben wir ja eben auch festgestellt.
Ganz genau.
Und offensichtlich ist das wahrscheinlich dann auch ein Teil, der im Buch mal vorkommt.
Ganz genau.
Wenn du auch,
richtig.
Ja.
Richtig.
Wie heißt das Buch, damit wir es auch finden?
Ja, Flucht ins Leben.
Flucht ins Leben. Mhm. Sehr schön. Vielen, vielen Dank und für diesen Ausblick. Magst du uns vielleicht von diesen schönen Projekten, die du jetzt angedeutet hast, als Nikolaus im Tuk-Tuk bist du unterwegs mit deinen Patenkindern in Ghana. Da würde ich gerne noch ein bisschen was zu erfahren, weil dich das ja auch ausmacht.
Also die Stiftung Regentropfen, für die ich engagiert bin, ist im Norden von Ghana aktiv, in einem Bezirk an der Grenze zu Burkina Faso.
Und dann, wie bist du denn an die gekommen?
Ach, das war reiner Zufall. Der Pater Moses, der die Stiftung gegründet hat, war in München Pfarrer und da habe ich ihn kennengelernt. Und über einen Kontakt von meiner Frau. Und der ist ein Jahr älter als ich und ist unheimlich engagiert, aber auch fröhlich und leidenschaftlicher Mensch, der eben aus diesem Bezirk auch kommt und der genau weiß, woran es hapert, wo es fehlt. Der Norden von Ghana ist der arme Teil von Ghana und viele gehen in den Süden, in die Hauptstadt Accra, um da das Glück zu suchen und zu finden. Aber viele landen halt dann auch in Armut. Und er möchte, dass die Menschen im Norden von Ghana gar nicht weggehen müssen, sondern eine Perspektive und Zukunft in der eigenen Region haben. Deshalb hat er Kindergarten gebaut, Schulen gebaut, Ausbildungszentren gebaut. Ja, und da unterstütze ich ihn seit nunmehr über 10 Jahren und versuche, so viele Spenden wie möglich zusammenzubekommen. Ich selbst habe 4 Patenkinder momentan, die ich unterstütze. Wie gesagt, die Arbeit der Stiftung unterstütze ich auch mit unterschiedlichen Spendenaktionen. Da gehört zum Beispiel eben der Nikolaus dazu. Also ich mache das ehrenamtlich und bitte aber um Spenden für die Stiftung, beziehungsweise für meine Patenkinder. Und ja, da kommt immer einiges zusammen.
Super. Du bist auch schon mal dort gewesen, oder?
Genau, ich war vor 2 Jahren in Ghana, im Norden von Ghana, und habe mir das alles angeschaut, habe mich mit meinen Patenkindern getroffen, die mittlerweile jugendlich sind, beziehungsweise junge Erwachsene sind. Und ich war sehr beeindruckt von der Fröhlichkeit der Menschen, auch wenn sie in Armut leben, von der Herzlichkeit, von der Gastfreundlichkeit. Also ich habe mich in Ghana verliebt, kann man so sagen. Ja, und möchte auf jeden Fall wieder hin.
Ja, das ist manchmal wirklich beeindruckend, ne? Wie so Menschen, die eigentlich aus unserer Warte so, du nennst es Armut, aber so in ganz einfachen, unter ganz einfachen Bedingungen leben, aber dann eine Fröhlichkeit und eine Lebenszugewandtheit ausstrahlen, die man da irgendwie, die wir erstmal uns gar nicht vorstellen können.
Die man auch gar nicht erwartet.
Ja. Absolut. Ne? Hat natürlich auch immer was damit zu tun, was man so kennengelernt hat. Ne? Wir sind, wir leben hier in ganz anderen, unter ganz anderen Voraussetzungen, und deshalb halten wir das für normal. Aber ich denke, da kann man natürlich auch was von mitnehmen, ne? Einfach mal zu gucken, wie sind die innerlich so aufgestellt, dass ihnen das so gelingt. Also das ist, ich finde das ganz beachtlich, was du da tust, und auch mit welcher Inbrunst und Leidenschaft und welchem Herzblut du das machst. Ganz, ganz großartig.
Ja, danke.
Ja, ich denke, wir haben einen guten Rundumschlag gemacht, und wir fragen ja unsere Gäste im Podcast immer, was ihr Tipp für die seelische Gesundheit ist, was sie noch mitgeben können unseren Hörerinnen und Hörern, was ein guter Tipp wäre. Was hast du unseren Hörerinnen zu sagen an der Stelle? Was kannst du mitgeben?
Macht Dinge, die euch Spaß machen. Schaut auf euch, seid ein Stück weit egoistisch, natürlich nicht zu sehr, also nicht, dass andere darunter leiden, aber nehmt euch Zeit für euch, hört eine gute CD, lest ein gutes Buch, nehmt euch raus aus dem Alltag, sei es in ein extra Zimmer, sei es in die Natur, sei es durch eine kleine Meditation, sich eben ein Stück weit rausnehmen und nicht in diesem höher, schneller, weiter mitzulaufen. Es muss nicht immer höher, schneller, weiter sein. Es genügt auch, ich bin so, wie ich bin, und das ist gut so.
Dankeschön, lieber Armin. Das war ein sehr schönes Abschlusswort, und ich möchte mich ganz, ganz herzlich für dieses für mich sehr eindrückliche Gespräch bedanken, und dass uns das jetzt möglich war und dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne. Ich sage auch danke.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren, und bis bald bei Redselig.